Unsere vier Kernwerte, das ist dieses Jahr unser Schwerpunktthema. Das ganze Jahr über soll uns dieses Thema Werte beschäftigen, denn Werte sind wichtig. Werte sind letztlich tiefe innere Grundüberzeugungen, die wir haben. Es sind Wünsche, es sind Bedürfnisse, die uns begleiten. Und wenn wir uns mit den vier Kernwerten der Gemeinde beschäftigen, dann müssen wir zugeben, dass es nicht unbedingt schon unsere tiefsten inneren persönlichen Werte sind. Aber es ist unser Wunsch, dass diese Werte, weil es sind Gottes Werte, uns mehr und mehr prägen. Denn jede Veränderung und jedes Wachstum, das wir erleben können, ist nur bleibend und es ist nur wirklich tragend, wenn es von unseren Werten heraus passiert. Deswegen sagt Paulus in Römer 12, Vers 2, dass wir uns durch die Erneuerung unseres Sinnes verändern lassen sollen. Unser Denken soll sich verändern. Weil wenn wir einfach nur versuchen, irgendein Gebot zu befolgen, von dem wir eigentlich gar nicht überzeugt sind, dann ist es eine religiöse Handlung, die uns immer wieder ins Scheitern führt. Aber eine innere Überzeugung wird dazu führen, dass sich auch unser Verhalten verändert. Die ersten zwei Werte, über die wir schon viel nachgedacht haben, sind: wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Und diese zwei Werte gehen letztlich zurück an das größte Gebot der Bibel, nämlich das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Bleiben noch die Werte: wir geben unser Bestes und wir verbreiten Hoffnung. Diese zwei Werte gehen letztlich zurück auf den großen Missionsauftrag Jesu. In Markus 16, Vers 15 heißt es: geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Aus dieser Formulierung ergibt sich der Wert: wir verbreiten Hoffnung. Jesus Christus ist die Hoffnung dieser Welt und das Evangelium ist nichts anderes, als dass Jesus Christus in diese Welt kam, um diese Welt zu erlösen und dass jeder, der in ihn glaubt, die Hoffnung auf ein ewiges Leben bekommt. Deswegen wollen wir diese Hoffnung verbreiten, indem wir das Evangelium verkünden. Bleibt dann noch der Wert: wir geben unser Bestes. In Matthäus 28, Vers 19, da ist der Missionsauftrag etwas anders formuliert. Da heißt es: geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Hier ist der Auftrag, nicht nur das Evangelium zu verkünden, sondern Jünger zu machen. Und ein Jünger ist nicht nur jemand, der das Evangelium gehört und angenommen hat, angefangen hat, es zu glauben, sondern ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgt. Ein Jünger erkennt Jesus als Herrn an, fängt an, ihm mit seinem Leben zu dienen. Die Ziele Jesu werden zu den eigenen Zielen, die Agenda Jesu wird zur eigenen Agenda. Was Jesus wichtig war, wird einem selber wichtig. Und man fängt an, das Beste zu geben für ihn. Petrus drückt es in dem Predigttext für heute so aus: da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also weil ihr zu ihm gekommen seid, zu Jesus, ihr seid zu dem lebendigen Stein gekommen, weil ihr zu ihm gekommen seid, sollt ihr jetzt selber euch aufbauen lassen als lebendige Steine. Das Ziel eines Christen ist nicht erreicht, wenn er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, sondern Bekehrung ist letztlich ein Doppelpunkt. Bekehrung ist nicht der Endpunkt eines Lebens als Christen, sondern es ist der Doppelpunkt. Und das wird ausgedrückt in diesem: ihr sollt lebendige Steine sein. Lebendig, da steckt da so viel drin, da steckt Bewegung drin, da steckt Dynamik drin, Kraft, Potenzial, ja sogar Wachstum. Das heißt, wer ein lebendiger Stein ist, der sieht sein Christsein nicht erfüllt, indem er jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, sich hinsetzt und dann wieder glücklich nach Hause geht, sondern ein lebendiger Stein investiert sich in dieses geistliche Gebäude, das entstehen soll. Und das soll einer unserer Werte sein. Man könnte sagen, die Message lautet, alles geben für Jesus. Das soll eine tiefe Überzeugung von uns sein, unser Bestes zu geben für Jesus. Und bei diesem Wert merkt man, dass der Glaube eine Ebene bekommt, die uns etwas kostet. Da bekommt der Glaube eine Ebene, die uns aus der Bequemlichkeit rausholt und vielleicht sogar unbequem wird. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, warum sollten wir denn dann unser Bestes für Jesus geben? Mein Glaube könnte doch auch so bequem sein, mein Leben so easy. Warum das Beste geben? Für die ersten Empfänger des Petrusbriefs drängte sich diese Frage noch viel mehr auf, denn die Gemeinden, an die Petrus schrieb, erlebten die erste große Christenverfolgung. An Jesus zu glauben, wurde zunehmend lebensbedrohlich. Und zu dieser Gemeinde, diese Gemeinde, die Jesus nachfolgt, obwohl es für sie lebensbedrohlich wird, dieser Gemeinde sagt Petrus, gebt alles für Jesus. Lasst ihr euch als lebendige Steine aufbauen, damit das geistliche Haus in dieser Welt wächst. Und da ist die Frage ja noch viel mehr berechtigt. Warum sollte man das tun? Warum für Jesus das Beste geben? Und ich möchte heute drei gute Gründe nennen, warum wir Jesus unser Bestes geben sollten. Und der erste Grund ist, weil Jesus es wert ist. Weil Jesus es wert ist. In Vers 4 wird gesagt, dass dieser lebendige Stein, zu dem wir gekommen sind, kostbar ist. Und in Vers 7 heißt es dann, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Jesus ist kostbar. Jesus ist es wert, dass wir unser Bestes für ihn geben. Es gab ja mal eine Zeit hier in Deutschland, die ist gar nicht so lange her, da war es so, dass wenn man sich auf einen Job beworben hat, da musste man sich als Bewerber so richtig ins Zeug legen, um den Job zu bekommen. Man musste sich überlegen, wie überzeugt man die Firma davon, dass es eine gute Entscheidung ist, mich einzustellen. Das war vor einiger Zeit noch so. Mittlerweile hat sich das etwas geändert. Wir leben jetzt in einer Zeit des Fachkräftemangels. Und mittlerweile muss sich die Firma überlegen, wie überzeuge ich diese Fachkraft davon, dass es eine gute Überzeugung ist, dass die Fachkraft bei dieser Firma anfängt. Es hat sich da etwas verdreht. Wir leben in einer multioptionalen Welt. Es gibt ja so viele Religionen und es gibt auch so viele Gemeinden. Seit Corona haben wir gemerkt, es gibt ja noch mehr Gottesdienste als den Gottesdienst hier in der Friedenskirche. Und die Gottesdienste sind womöglicherweise sogar besser. Und es ist ja auch viel bequemer, zu Hause zu sitzen und diesen Gottesdienst zu gucken, als sich aufzumachen in die Gemeinde. Wir haben so viele Optionen und da muss man doch schon gute Gründe liefern, warum man sich nun gerade für das Christentum entscheidet und nicht für irgendeine andere Religion. Da muss man doch gute Gründe liefern, warum man sich nun gerade für die Friedenskirche entscheiden soll und nicht irgendeine andere Gemeinde. Oder? Ich glaube, dass Jesus nie selber Werbung für sich gemacht hat. Jesus hat nie Werbung gemacht. Er hat nie um Nachfolger geworben, geschweige denn um Nachfolger gebettelt. Im Gegenteil, Jesus hat ganz deutlich gemacht, dass Nachfolge etwas kostet. Und zwar das ganze Leben. Nachfolge ist nicht billig. Nachfolge kostet das ganze Leben. Ich möchte dazu zwei Bibelstellen aus dem Evangelium, aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen. Das eine ist diese bekannte Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling. Und der reiche Jüngling, der fragt Jesus, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen und das ewige Leben zu erlangen. Und dann heißt es, er soll alle Gebote halten. Also du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, Vater und Mutter ehren. Und dann sagt der junge Mann zu Jesus, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Das alles habe ich getan, was ist das alles? Und dann sagt Jesus zu ihm, willst du vollkommen sein, So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Als der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Für diesen reichen Jüngling ist das Beste, das Jesus von ihm haben wollte, sein Reichtum. Wirklich das Beste. Nicht einfach so irgendwie ein Teil von diesem Besten, den zehnten Teil vielleicht. Nein, Jesus sagt hier, verkaufe deinen ganzen Besitz. Ich will dein Bestes. In Matthäus 10, finde ich, wird es noch heftiger in den Versen 34 bis 39. Aber ich lese mal ab Vers 37. Da heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie krass ist das? Wer die eigenen Eltern, die eigenen Kinder mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus ist es wert, alles für ihn zu geben. In der letzten Woche hatten wir den Open Doors Gottesdienst, in der wir uns die Situation von verfolgten Christen vor Augen geführt haben. Und wir haben von Menschen gehört, die sich für Jesus entschieden haben und dabei bewusst in Kauf genommen haben, dass die eigene Familie sie verstößt. Und da fragt man sich im bequemen Deutschland, wo das Christsein bequem ist, warum sollte man denn sowas tun? Aber die Antwort liegt auch auf der Hand, weil Jesus es wert ist. Es ist es wert, für Jesus alles zu geben. Er ist es wert. Wir glauben ja, dass der Moment kommt, an dem ausnahmslos jeder Mensch seine Knie beugen wird vor Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle seine Herrlichkeit sehen. Keiner wird dann mehr auf den Knien bleiben können. Aber wisst ihr, wir dürfen jetzt schon glauben und erkennen, wie herrlich Jesus ist. Was ist das für ein Privileg? Weißt du, dass du privilegiert bist? Gott hat dir jetzt schon Glauben geschenkt. Ist dir bewusst, wie begnadet du bist? Ist dir bewusst, was du den Menschen in dieser Welt voraus hast? Etwas Größeres und Wertvolleres gibt es nicht, als Jesus Christus erkannt zu haben und verstanden zu haben, dass er der Erlöser ist. Und dass du das erkannt hast, das hast du allein Jesus zu verdanken. Dein ganzes Leben hast du ihm zu verdanken und deswegen hat auch er nichts Geringeres verdient als unser ganzes Leben. Einen zweiten guten Grund, warum es gut ist, sein Bestes für Jesus zu geben, ist, weil das Reich Gottes es wert ist. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es bei diesem geistlichen Haus, von dem Petrus spricht, es letztlich nicht um eine Gemeinde geht. Wir beziehen das gerne auf die Ortsgemeinde, wir sind hier die lebendigen Steine und Gott baut hier mit uns das geistliche Haus. Aber eigentlich geht es um etwas viel Größeres als die Ortsgemeinde. Böse Zungen könnten jetzt ja sagen, ach, der Pastor, der hält wieder eine Motivationspredigt, um neue Mitarbeiter zu generieren und noch mehr Leistung aus den bestehenden Mitarbeitern herauszupressen. Aber darum geht es ausdrücklich nicht. Darum geht es auch nicht bei diesem Wert, wir geben unser Bestes. Es geht letztlich gar nicht um Gemeinde und Mitarbeit. Es geht um das Reich Gottes. Und die Frage, wo möchte Gott das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat, nutzen, um sein Reich zu bauen? Und natürlich ist Gemeinde das Werkzeug Gottes vor Ort, um das große Ziel, das Reich Gottes zu erreichen. Aber es geht ums Reich Gottes nicht umsonst, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und unser erstes Verlangen, unsere große Sehnsucht soll also das Reich Gottes sein. Denn das Reich Gottes ist so extrem wertvoll. Das wird zum Beispiel in Matthäus 13 ausgedrückt, in den Versen 44 bis 46. Da sagt Jesus wiederum, gleich das Reich der Himmel ist das Reich Gottes, einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Reich Gottes ist es wert, dass wir unser Bestes geben. Was ist das Reich Gottes? Was macht das Reich Gottes so wertvoll? Man könnte sagen, das Reich Gottes ist Himmel auf Erden. Das Reich Gottes ist da, wo sich Leben, Lebenssituationen, Lebenswirklichkeiten verändern, weil Gott Raum gewinnt. Bahnt einen Weg unserem Gott, das singen wir, weil wir die Hoffnung haben, dass wenn der Weg für Gott gebahnt wird und Gott Raum gewinnt, dass sich dann Lebenssituationen verändern. Dass Menschen aus ihrer Krise herausgeholt werden, dass Menschen ihre Bindung verlieren, ihre Sücht überwinden und das Leben, das Gott eigentlich für uns vorgesehen hat, sichtbar wird. Das ist das Reich Gottes. Viele Menschen denken, dass es in dieser Welt immer dunkler wird. Ja, und viele spricht dafür, aber mitten in dieser dunklen Welt wächst das Licht Gottes. Gottes Plan ist, dass sein verändertes Wirken in dieser Welt zunimmt. Und dazu will er uns gebrauchen. Das drückt Petrus in 1. Petrus 2 in dem Predigtext Vers 9 so aus. Ihr aber, und damit meint er auch uns, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir haben die Finsternis dieser Welt kennengelernt, wir kennen die Finsternis dieser Welt, aber Gott hat uns herausgerufen in sein wunderbares Licht. Und er hat uns zu Priestern gemacht. Nicht damit wir uns selber dienen, sondern ein Priester ist derjenige, der in die Gegenwart Gottes treten kann, ihm begegnen kann und dann aber das, was er erlebt hat, vermitteln kann an die, die das nicht erlebt haben. Und so will Gott Reich Gottes bauen, indem er uns als seine Priester gebraucht, damit dieses Licht, das wir empfangen haben, sichtbar wird. Wir geben also unser Bestes, weil Gott Potenzial in jeden von uns hineingelegt hat, damit er sein Reich in dieser Welt bauen kann. Und der dritte gute Grund ist, wir geben unser Bestes, weil wir es uns wert sind. Ich muss zugeben, dass diese Formulierung, wir geben unser Bestes, auch ein Risiko birgt. Als Leistungsgesellschaft stehen wir in der Gefahr, dass wir auch diesen Wert mit dem Leistungsohr hören. Wir geben unser Bestes, das heißt, jetzt muss ich noch mehr geben, jetzt muss ich noch mehr leisten, da entsteht Druck, da entsteht Stress. Aber das ist ja spannend, Jesus hat immer deutlich gemacht, dass er keine fromme Leistung möchte. Deswegen hat er ja immer mit den Pharisäern im Clinch gelegen. Ja, die Pharisäer, die wollten mit ihren frommen Leistungen überzeugen und Jesus hat deutlich gemacht, darum geht es nicht. Es geht nicht um fromme Leistung, es geht nicht um Selbstgerechtigkeit. Jesus geht es nicht um Manpower. Und der Grund ist ganz einfach, denn Gott ist allmächtig. Und wenn jemand allmächtig ist, dann ist er auf die Kraft eines anderen nicht mehr angewiesen. Er braucht unsere Kraft nicht. Glaubt ihr, Gott könnte nicht ohne uns sein Reich bauen, doch könnte er locker. Aber wisst ihr, Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen und sie in ihre Bestimmung zu führen. Weil in der Bestimmung zu leben, das macht auch etwas mit uns, das bringt uns Bedeutung, das bringt uns Erfüllung, das bringt uns Glück. Gott möchte nicht deine Leistung, aber Gott möchte dein Herz. Denn was in deinem Herzen steckt, ist viel mehr wert als alles, was du zu leisten imstande bist. Das ist das Beste, dass Jesus möchte, dein Herz. Aber wenn du Jesus dein Herz schenkst, dann wirst du merken, dass das, was du tust, sich verändert, dass sich deine Leistungsfähigkeit verändert und dass du viel mehr tust, aber das mit einer viel größeren Erfüllung. Ich finde, das wird schon im Schöpfungsauftrag deutlich. Als Jesus sagt, ihr sollt über die Schöpfung herrschen, das ist ja gewaltig. Gott schafft die ganze Welt. Es ist sein Eigentum, diese Welt. Er hält sie in seiner Hand. Aber dann sagt er zu dem Menschen, den er in seinem Bild geschafft hat, herrscht ihr über die Schöpfung. Gestaltet ihr sie, macht ihr etwas draus. Ich gebe euch die Kraft und die Fähigkeit, diese Schöpfung zu verwalten. Und da steckt doch drin, dass Gott uns Bedeutung gibt. Und das spürt jeder. Eine Aufgabe zu haben, gebraucht zu werden, das bedeutet Lebensqualität. Im Moment, wo wir das Gefühl haben, keiner braucht mich mehr, alles, was ich tue, ist sinnlos, dann sinken wir in die Depression. Aber wenn wir gebraucht werden, dann gibt uns das etwas. Und das Schöne ist, Jesus will dich gebrauchen. Und wenn Jesus über die Kosten der Nachfolge gesprochen hat, dann war das auch immer mit einer Verheißung verbunden. Das haben wir zum Beispiel gerade gehört in Matthäus 10, wo es heißt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Aber dann sagt Jesus eben auch, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, also Jesus zur Verfügung stellt, der wird es finden. Wer sein Bestes für Jesus gibt, der landet nicht im Burnout, sondern der findet Erfüllung. Jesus möchte nicht, dass wir uns für ihn bis in den Burnout schuften. Stress, Druck und Überforderung, das sind keine Erfindung Gottes. Es gibt diese sehr spannende und starke Bibelstelle in Matthäus 11, in den Versen 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und ich glaube, dieses mühselige und beladene, damit spricht Jesus Menschen an, die unter religiösem Druck stehen, die ihr Leben lang versucht haben, es irgendwie Gott und den religiösen Führern der Gemeinde, dem Pastor gerecht zu machen. Und Jesus macht deutlich, hey, diesen Stress will ich gar nicht. Kommt her zu mir und erlebt, wie befreiend es ist, mir zu dienen, wenn ihr es so tut, wie ich es möchte. Dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Lasst euch nicht unter Jochen von irgendeiner Religion, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, wir tun gut daran, uns immer wieder mit der Frage zu beschäftigen, wo und wie Gott uns gebrauchen möchte. Wir sollten es uns selber wert sein. Wenn du merkst, dass dich deine Mitarbeit in der Gemeinde oder dein Dienst im Reich Gottes belastet und du immer wieder denkst, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, vielleicht will dich Gott an einen Punkt führen, wo er sagt, nee, so, ich will nicht, dass du mir so dienst, ich habe etwas viel Besseres für dich. Vorgestern sind wir zusammen, Uwe und Angela und Martin Schneider waren noch dabei. Wir sind abends noch Pizza essen gegangen und wir kamen bei einem Sprayer vorbei, da unten am Kanal, da darf man ja sprayen. Und der hat da sein Kunstwerk verrichtet und dann hat er uns erzählt, ja, dieses Kunstwerk, das wird maximal eine Woche hier bleiben und dann kommt wieder ein anderer und wird es übersprayen. Dieser Künstler hat sein Bestes gegeben, er hat seine ganze Kreativität in dieses Kunstwerk gelegt, er hat seine Zeit investiert, also er stand da den ganzen Nachmittag und hat gesprayt, er hat Geld investiert, diese Spraydosen kosten ja auch ein bisschen was, für ein Kunstwerk, von dem er weiß, dass es vielleicht am nächsten Tag schon gar nicht mehr da ist, weil ein anderer Sprayer gekommen ist. Er gab das Beste für etwas Vergängliches. Wie viel mehr sollten wir unser Bestes geben für etwas, das ewig bleibt? Das Reich Gottes ist ein Reich der Ewigkeit und das, was du jetzt ins Reich Gottes investierst, das hat Ewigkeitswert. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich, was ist denn genau das Beste, das du und das ich zu geben habe? War das das Thema für eine neue Predigt? Doppelpunkt und Amen.